Deutschlandfunk Kultur Interview.
Mein Gast heute Ralf Bollmann im Hauptstadtbüro der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein Mann mit Liebe für die Oper. Als Journalist waren Sie unter anderem früher aber auch bei der Taz für Bildungsthemen zuständig. Ich erwähne beides, weil wir mittendrin stecken in dieser Debatte. Wer muss jetzt eigentlich was an Einschränkungen leisten, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet? Jetzt versuche ich mal hier zu spalten, Herr Bollmann. Haben wir bisher eine Logik zu Lasten der Kultur erlebt? Müssen Kinos, Theater und Opern zu sein, damit die Schulen offen bleiben können?
Ja, das ist, natürlich ist das ein Abwägungsprozess. Das macht es ja auch so viel schwieriger als im Frühjahr, wo man einfach alles geschlossen hat. Wobei ich schon in der Kulturszene so eine Tendenz beobachte, sich da als das willkürliche Opfer zu inszenieren. So als ob es gar keinen Grund dafür gäbe, jetzt Kultureinrichtungen zu schließen. Das kommt mir manchmal auch ein bisschen komisch vor und auch so die, wie soll ich sagen, die allzu optimistische Planung mancher Kulturinstitutionen. Also ich bekomme von Opernhäusern jetzt auch schon wieder Einladungen zugeschickt für große Wagner-Premieren im Dezember, wo ich mir auch überlege, denkt eigentlich irgendjemand wirklich, dass das stattfinden wird?
Naja, aber da sind wir wahrscheinlich auch wieder bei dem Problem der verlässlichen Politik bisher. Ja. Ist das Stand der Beschlusslage?
Genau.
Im
ja.
Dezember kehrt das Leben zurück, ja. wie wir es vorher kannten,
ja.
also vor ja, November.
Ja. Ja. Ja, das macht das Planen natürlich auch sehr schwierig. Also wenn man sozusagen von vornherein wüsste, das ist ein Jahr alles dicht, dann könnte man, also zum einen könnte man so Kulturhilfen machen wie in Frankreich, die das gleich für mehr als ein Jahr, also im Frühjahr schon gesagt haben, wir zahlen das bis Sommer 2021, weil vorher ist an geregelten Kulturbetrieb nicht zu denken. Sowas hätte man ja auch machen können. Und vor allem die Theater hätten natürlich ihre Leute auch in Kurzarbeit schicken können und dadurch ganz viel Geld gespart. Da ist allerdings die spannende Frage, die haben ja nur 20% im Schnitt ihre Einnahmen durch Karten, 80% sind Subventionen. Wenn die jetzt durch Kurzarbeit, das sind ja fast nur Personalkosten, keine Ausgaben mehr haben, was passiert eigentlich mit den Subventionen? Mhm. Müssen sie die dann zurückgeben? Werden die gestrichen, kommen die nach der Krise wieder? Da kommt man in diesem staatlichen Kultursystem, staatlich geförderten Kultursystem, das wir haben und das ja so gut ausgestattet ist wie kaum irgendwo sonst, kommt man natürlich schnell in ganz schwierige Diskussionen dann bei dem Thema.
Ja, die ja schon seit Wochen laufen, weil eben auch lautstark befeuert. Die heiße Debatte um die Schulen, die läuft jetzt gerade so richtig an, weil irgendwie klar ist und man ahnt, das kann so nicht weitergehen, wie es im Moment gerade läuft, mit einigermaßen Normalbetrieb an den Schulen. Die Bundeskanzlerin hätte das ja gestern am liebsten schon beschlossen gehabt, dass man in diesen geteilten Unterricht geht, kleinere Gruppen, die dann eben unterschiedliche Zeiten haben. Da gab es auch Widerstand aus den Ländern und ich habe auch Widerstand hier hörbar, der Familienminister von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stampe von der FDP, der im ZDF das gesagt hat.
Die Schulen sind kein Virenschleuderapparat. Es ist ja so, sie können nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal halbe Klassen. Sie brauchen dann im Grunde genommen fast das Doppelte an Lehrerinnen und Lehrer, die wir nicht haben. Es geht uns um die Bildungschancen derjenigen, die eben dann nicht zu Hause die Unterstützung haben, wenn sie da alleine vor dem Gerät sitzen.
Also das sagt der FDP-Politiker Stamp und genau das war ja auch der Grund, warum man gesagt hat, diesen Lockdown der ersten Phase, so können wir das nicht wieder machen.
Ja, unter anderem. Das andere Argument ist ja immer, dass dann die Eltern unter Umständen nicht arbeiten können und das Wirtschaftsleben dann brach liegt, wenn man Schulen schließt. Ja, also das stimmt natürlich alles, was er da formuliert. Ich frage mich nur, ob gerade bei den Schulen die Politik nicht doch im Sommer geschlafen hat. Nicht nur die Politik, sondern auch die Schulen selber, wo ja in Deutschland immer sehr stark die Tendenz ist, man wartet auf irgendeine Anweisung von oben, vom Schulamt, vom Ministerium, dass man da nicht während dieser Lockdown-Phase, wo ja auch die Zeit und die Ressourcen da gewesen wären, Konzepte hätte erarbeiten können, wie sowas funktionieren kann, möglicherweise tatsächlich auch mit geteilten Klassen, mit anderen Hygienekonzepten. Und das ist nach meiner Beobachtung nicht passiert. Und jetzt wird es irgendwie, merkt man, huch, es kommt der Winter, es kommt der Herbst, es wird alles schwieriger. Und dann muss das ganz schnell umorganisiert werden, was ja, glaube ich, in der Praxis, wenn man sich anguckt, wie kompliziert die Aufstellung eines Stundenplans in normalen Zeiten ist,
wobei ich, eben nicht so schnell geht. Wobei ich mich auch in normalen Zeiten immer wieder wundere darüber, dass das auf die Schulen Zukunft so als ganz große Überraschung, ja, dass man nach den Sommerferien einen neuen Stundenplan braucht und das dann auch gerne mal Tage dauert, bis der fertig ist. Aber nochmal im Ernst gesprochen, jemand wie Dietmar Bartsch von der Linken hat zum Beispiel auch diesen Vorwurf erhoben, gerade erst gestern gestern im Deutschlandfunk, dass man den Sommer nicht genutzt habe. Jetzt sagen Sie, das Problem ist im Prinzip eines der, ja, der Entscheidungsebene, aber das würde ich auf jeden Fall auch sehen. Also man sieht das ja auch konkret, die Schulleitungen warten darauf, was die Kultusministerien sagen. Die warten wiederum darauf, was die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin beschließen. Ja. Was würden Sie denn da sagen? Nee, delegiert das nach unten, macht mal Pläne oder braucht man nicht diesen Rahmen? Also hat, oder anders gesagt, hat genau dieser Rahmen nicht gefehlt von oben?
Ja, das ist wahrscheinlich schon ein Punkt, aber das ist ja bei dem Thema viel schwieriger als bei allen anderen, weil die Bildungspolitik im Grunde ja die letzte Kompetenz ist, die die Länder noch wirklich haben, die deshalb auch so eifersüchtig verteidigt wird. Deshalb war ja auch nicht umsonst die Frage der Schulen das, was gestern das Umstrittenste war in der Runde, über diese andere Frage Kontaktbeschränkungen und so, was ja viel breiteren Raum eingenommen hat in dem Papier aus dem Kanzleramt. Darüber haben sich die Ministerpräsidenten ja gar nicht so laut beschwert. Und was ich halt immer, nicht nur in Corona-Zeiten, eben schwierig finde, Bildungspolitik ist das einzige Gebiet, was die Länder haben. Es wird eifersüchtig verteidigt, aber es ist eben gleichzeitig auch ein Gebiet, wo ich sagen würde, dass sie es nicht besonders gut machen. Und das ist dann schon ein Problem.